Leute, habt ihr noch Worte für diese Liga? Ein Wahnsinn. 33. Spieltag in der zweiten HBL und noch immer ist keine Entscheidung so richtig gefallen. Okay, der VfL Gummersbach, sagen wir mal, ist zu 99% aufgestiegen. Aber sonst alles offen, alles spannend, oben wie unten. Wir reden drüber. Jetzt geht's los. Und wir haben auch noch eine lebende Legende der Eulen aus Ludwigshafen, hier zu Gast im Podcast. Jetzt geht's los. Mein Name ist Finn-Ole Martins, kurz vorm. Ganz viel Spaß wünsche ich euch. So ist es. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Gunnar Dietrich heute zu Gast. Der Mann, der die Eulen im Sommerjahr verlässt. Der hängt die Schuhe noch nicht an den Nagel. Aber er wird auf jeden Fall in der nächsten Saison nicht mehr für die Eulen Ludwigshafen auflaufen. Die Eulen ja unter der Woche gegen Eisenach deutlich 16-27 verloren. Es läuft gerade nicht rund bei den Eulen, woran liegt das? Auch das wollte ich von ihm wissen. Dazu also später mehr hier in dieser Folge. Eisenach hingegen hat ja wirklich einen Lauf. Wir haben das schon mehrfach hier thematisiert im Podcast, aber das ist ja wirklich der Wahnsinn. Platz 4 aktuell für Eisenach. Unfassbar. Glückwunsch zum THSV. Und was vor Eisenach passiert, ist ja wirklich auch jetzt an Dramatik mittlerweile fast nicht mehr zu überbieten. Hamm und Nordhorn streiten sich um Platz 2 und beide wollen nicht so richtig, hat man den Eindruck. Doch, natürlich wollen beide, aber sie haben beide Punkte gelassen am Wochenende. Nordhorn hat verloren, Hamm hat nur unentschieden gespielt und darum kümmern wir uns jetzt. Und wir starten in Hamm. Hamm hatte nämlich ein Heimspiel gegen den VfL Lübeck-Schwartau und das endete 32-32. Immerhin ein Punkt. Ob mehr drin gewesen wäre, habe ich Marian Orlowski gefragt.
Das Spiel war von Anfang bis Ende sehr ausgeglichen. Schwartau hat permanent im 7 gegen 6 angegriffen, haben da echt sehr gute Lösungen gefunden, sind sehr geduldig geblieben und haben uns da wirklich Probleme mitbereitet. Trotzdem glaube ich, dass wir kurz vor Schluss bei 2-Tore-Führung emotional viel näher am Sieg dran waren, gerade in eigener Halle mit den eigenen Fans. Wir treffen kurz vorher dreimal ins leere Tor und das kann natürlich dann auch für den Gegner ein Killer sein in dem Moment. War es dann letztendlich ja nicht. Wir haben zu einem letzten Angriff nochmal die Chance auf plus 1 zu gehen, schaffen es aber nicht und so ja, bleibt am Ende dann der Punkt stehen.
Am Ende also ein Punkt gegen den VfL Lübeck-Schwartau und dann schaut man danach aber nach Nordhorn und sieht, Nordhorn hat verloren. Kann man sich dann immerhin über den einen Punkt freuen oder beißt man sich sozusagen in den Allerwertesten und sagt sich, ah, gerade jetzt hätten wir doch doppelt punkten müssen, weil dann hätten wir einen mega Vorteil gehabt.
Ja, natürlich ärgert uns das. Ich meine, gerade vor dem Hintergrund, dass in der jetzigen Phase jeder Punkt ja der entscheidende sein kann, war auch nach dem Spiel nicht irgendwas von Freude zu spüren über einen Punkt, sondern wir haben uns tierisch geärgert, dass wir nicht zwei mitgenommen haben. Aber gut, letztendlich muss man sagen, dass wir nach diesem Spiel in der Tabelle besser dastehen als vorher.
Und jetzt? Wer hat denn jetzt die besseren Chancen eigentlich, Hamm oder Nordhorn? Hamm ist Zweiter, zwei Zähler vor Nordhorn, aber Nordhorn hat noch ein Spiel weniger, also ein Spiel in der Hinterhand.
Ja, das ist aktuell, glaube ich, echt schwer zu sagen. Also wir haben noch 6 Spiele, Nordhorn hat noch 7 Spiele. Wir haben beide noch Gegner, die zum Beispiel auch um den Klassenerhalt kämpfen. Von daher glaube ich, dass das für beide Teams nochmal ein echt harter Endspurt wird. Wir müssen halt gucken, dass wir unseren Job machen. Ich hoffe natürlich, dass wir am Ende die Nase vorn haben, aber ich gehe stark davon aus, dass das auch bis zum Ende echt spannend bleiben wird.
Sagt Marian Orlowski von Hamm und wir gehen direkt weiter nach Nordhorn. Also wie gesagt, die Nordhorner haben verloren und zwar zu Hause 30-31 gegen Eintracht Hagen. Hagen ja letzte Woche fast schon der Stolperstein für Hamm gewesen. Hamm hat noch 31-30 gewinnen können, also gleiches Ergebnis, nur umgekehrt. Da war zum Beispiel Philipp Forlicek von Hagen aber nicht dabei. Der war jetzt am Start, hat auch ein starkes Spiel gemacht und dann passiert Folgendes. Hagen führt 30-29, noch ein paar Sekunden auf der Uhr. Georg Pöhle wirft den Ausgleich für Nordhorn, 30-30, immerhin ein Punkt für Nordhornlingen. Und dann nimmt sich Tillmann Pröhl den Ball und trifft aus dem Mittelkreis, knapp hinter der Mittellinie stehend, ins leere Tor von Nordhorn mit dem Schlusspfiff. Und Hagen kann es gar nicht fassen, gewinnt mit 31-30, entsetzte Blicke bei Nordhorn. Ein Showdown, den Tillmann Pröhl wohl nicht vergessen wird. Und deswegen habe ich ihn gefragt, wie war es denn?
Im ersten Moment habe ich mich erstmal ziemlich geärgert, ehrlich gesagt, weil wenn du dir das letzte Tor von Nordhorn anguckst, dann war das ein ziemlicher Aussetzer von uns in der Abwehr. Aber unser Torwart hat dann zum Glück schnell genug geschaltet und kam mit dem Ball in der Hand auf mich zugelaufen. Und dann ist mir eingefallen, dass wir doch noch eine Chance haben. Und habe ich es mal probiert und Glück gehabt, würde ich mal sagen.
Wenn ihr euch dieses Tor nochmal anschauen wollt, das ich eben geschildert habe von Tillmann, dann klickt euch doch zu YouTube, zu Sky Go oder zu Sportdeutschland TV. Da findet ihr das zweite HBL-Magazin. Drei Spiele haben wir euch zusammengefasst, unter anderem das Spiel Nordhorn gegen Hagen. Und damit verlassen wir ein bisschen den Aufstiegskampf, schauen aber noch kurz weiter auf Hagen, wenn Tillmann Prüll schon in der Leitung ist, und fragen ihn, wie hat Hagen es geschafft, in den letzten Wochen den Negativtrend, den es Anfang dieses Kalenderjahres gab, wieder in positive Erlebnisse umzumünzen?
Wir hatten vor ein paar Wochen ja schon mal gesprochen, als es nicht so gut lief bei uns. Und da hatte ich dir ja schon gesagt, dass wir einfach ein bisschen Zeit brauchen, um die ganzen Ausfälle zu kompensieren und damit ja andere Jungs in die Rollen reinfinden. Und das kann man jetzt einfach sehen, dass die es geschafft haben. Also wenn man Tim Stefan nimmt, der mittlerweile im Innenblock echt einen guten Job macht. Oder auch unsere jungen Außenspieler wie Julian oder Theo, die in den letzten Wochen beide echt super Leistungen gezeigt haben. Die Phase mussten wir leider, da mussten wir leider durch. Aber zum Glück haben wir das jetzt einigermaßen überstanden.
So, damit machen wir einen Haken, sowohl hinter den Aufstiegskampf als auch hinter Eintracht Hagen, der VfL Eintracht Hagen jetzt auf Rang 9. Was ist noch so am Wochenende passiert? Dessau gewinnt in Essen 30-26, sehr, sehr stark. Der starke Aufwärtstrend des HSC 2000 Coburg geht weiter. 6 Siege, 1 Unentschieden, das ist die Bilanz aus den letzten 7 Spielen. An diesem Wochenende gab es den Heimsieg gegen Ferndorf und Hüttenberg gegen Dormagen. Das Spiel ging unentschieden aus. Dresden schlägt Rimpa 32-30. Achso, und dann gab es natürlich noch ein Spiel, über das wir sprechen müssen. Das ist schon ein bisschen länger her. Das fand vergangenen Mittwoch statt. Groß-Wallstadt gewinnt beim EHV Aue 27-19. Kellerduell, und damit verlässt Groß-Wallstadt die Abstiegsränge. Aue abgeschlagen auf dem letzten Platz, aber für Groß-Wallstadt ein Megastep, über den hier jetzt der Torhüter spricht, Jan-Steffen Minerva.
Also ich finde, die Spiele vorher musste ich mir leider von zu Hause anschauen, war ich krankheitsbedingt raus. Da stellte sich mir eher die Frage, warum wir da solche großen Schritte zurückgemacht haben. War wirklich schmerzlich, das mit anzuschauen. Jetzt gegen Aue haben wir auch wieder einen Teil davon abgerufen, was in unserer Qualität steckt, und konnten das dann auch mit eventuell mit einem gewissen höheren Druck, den wir da vielleicht auch brauchen, umsetzen, um da letztendlich dann ja die 2 Punkte zu holen. Ich denke, wir haben 2 Gesichter in der Mannschaft und hatten auch wirklich schwierige Phasen. Ich meine, Corona bedingt und das hatten andere Mannschaften auch. Und ja, warum auch immer, sind wir einfach die Mannschaft, die vielleicht mit einem, die auch wirklich schon eine gewisse Qualität hat, aber das einfach nicht konstant abrufen kann oder zu wenig abgerufen hat die Saison bis jetzt. Jetzt groß und weit in der Tabelle da zu planen, das macht gar keinen Sinn. Das ist einfach sehr, sehr schwierig. Da gewinnt man ein Spiel und letztendlich ist es zwar viel wert, aber wenn man auf die Tabelle schaut, hat sich da eigentlich nichts getan. Daher kann man eigentlich wirklich nur von Spiel zu Spiel das bestmöglich jetzt reinhängen und eventuell auch mal Big Points versuchen, sich zu krallen. Das machen andere Mannschaften auch, und da müssen wir einfach auch liefern. Und ja, ich würde sagen, wir halten die Klasse, weil wir am Ende schaffen, unsere volle Qualität zu entfalten und eben vielleicht diese besagten 1-2 Big Points mehr zu holen.
Sagt Jan-Steffen Minerva vom TV Groß-Wallstadt. Und wie eng es da unten ist, hat ja beispielsweise auch die Partie von Empor Rostock gegen Emstetten gezeigt. Die ging 33-33 aus. Es ist wirklich so wenige Spieltage vor Schluss fast schon dramatisch, möchte ich sagen. Nicht ganz so dramatisch ist die Situation bei den Eulen aus Ludwigshafen. Die stehen auf Rang 14, nach oben, nach unten geht relativ wenig. Man hat aber logischerweise von dieser Mannschaft, von diesem Kader deutlich mehr erwartet. Und jetzt sprechen wir drüber mit einem, der weiß, woran es liegt, mit dem Kapitän, mit Gunnar Dietrich. Eigentlich muss ich sagen, in diesen Tagen werde ich bei den ganzen Podcast-Aufnahmen total traurig, weil Woche für Woche haben wir hier Leute, die entweder die Liga verlassen oder die Karriere beenden. Jetzt war letzte Woche Kai Rottschäfer hier, wir wollen noch Christian Rompf haben, Jan Schult und so weiter. Der Mann, der heute kommt, der hört zumindest nicht ganz beim Handballspielen auf. Das ist die gute Nachricht. Trotzdem verlässt auch er die zweite Liga und da müssen wir natürlich drüber sprechen. Gunnar Dietrich ist heute da. Hi Gunnar.
Hallo.
Schön, dich zu sehen. Wichtigste Frage logischerweise, wie geht es dir?
Eigentlich ganz gut. Ich bin im positiven Stress, das ist, glaube ich, immer ganz gut. Von dem her bin ich sehr zufrieden, gesundheitlich geht es mir gut. Passt soweit alles eigentlich.
Die Saison ist auf der Zielgeraden und dementsprechend auch deine Zeit bei den Eulen. Realisierst du das schon so ein bisschen oder braucht das ein bisschen wahrscheinlich dann erst so, wenn die Verabschiedung tatsächlich stattfindet?
Ja, das wird bei mir auf jeden Fall brauchen. Ich glaube, ich genießt gerade die Zeit, die ich mit der Mannschaft, mit den Eulen verbringen darf. Deswegen ist das gar nicht nur noch gar nicht so in meinem Kopf drin. Ich genieße die Zeit wirklich, schaue da von Spiel zu Spiel und will mich mit dem Abschied eigentlich gar nicht so beschäftigen.
Bereust du es schon? Oder sagst du, nee, ist jetzt genau richtig, weil Aufwand ist einfach zu groß jetzt?
Ja, man muss einfach sagen, dass der Aufwand schon groß ist und ich bin dann Familienvater von Zwillingen. Und den Mädels will ich da einfach auch gerecht werden und dann verbringe ich doch und sehe auch die Zeit, die ich jetzt mit denen verbringe, die dir einfach wertvoll ist. Und da ist der Aufwand in dieser zweiten Liga einfach schon groß und dann kann ich den Mädels da irgendwie auch nicht gerecht werden. Und deswegen ist der Schritt für mich schon der richtige, jetzt auch zu dem Zeitpunkt.
Man, ich meine, viele, die unseren Podcast hören, wissen das ja, aber einige, die nur ab und zu reinklicken, wir sind in der zweiten Liga, ja, aber der Aufwand, du sprichst es an, der ist extrem groß. Es ist Profitum und ihr seid ständig unterwegs und ihr seid ständig am Trainieren.
Ja, ich sage ja, bei mir kommt dazu, dass ich ja noch nebenher arbeite. Und wenn man dann einfach dann nachts irgendwie von Auswärtsfahrten heimkommt, um 3 Uhr nachts dann und dann um 7 Uhr wieder aufstehen darf, muss, die Zwillinge fertig zu machen für die Kita und dann um 8 Uhr in der Arbeit zu sein, dann merkt man das einfach irgendwo schon mal beim Körper. Dann hat man klar im gewissen Alter seine Wehwehchen, die man dann mit sich rumschleppt. Das darf man auch nicht einfach verachten. Und dann ist der Aufwand, gerade mit den Auswärtsfahrten, mit den Trainingseinheiten jeden Tag, zum Teil zweimal, ist dann schon einfach groß, ja.
Was arbeitest du noch?
Ich arbeite hier bei dem städtischen Unternehmen im Controlling. Zurzeit sind es nur 25 Stunden, werde dann ab Sommer dann auf der Vollzeit gehen und da nochmal aufstocken.
Ich habe schon gesagt, du bleibst auf jeden Fall dem Handball treu. Du gehst in die dritte Liga, ist das, oder?
Genau, ich gehe in die dritte Liga zum TuS Danzenberg. Da ist der Aufwand gerade von den Auswärtsfahrten einfach geringer. Die Spiele sind dann schon eher hier in der Region. Ich bin nicht mehr jeden Abend weg, weil der Trainingsaufwand auch geringer ist. Klar ist der Aufwand, um nach Danzenberg zu kommen, ist größer unter der Woche, das muss man einfach so sehen, aber habe den Aufwand dann nicht jeden Tag, sondern dann nur 3-mal die Woche. Und ich glaube, dass für mich der richtige Schritt ist, jetzt diesen zu machen, weil ich mich körperlich doch noch schon fit fühle. Möchte trotzdem noch gerade mit dem TuS noch einiges erreichen dann. Mit dem Frank Müller als Trainer, den ich dann schon kenne von hier, mit dem ich viel verbinde, hat mich da dann schon überzeugt, da noch ein Jahr dran zu hängen mindestens mal und dann schauen wir mal weiter, wie es dann da läuft.
Das wollte ich gerade fragen. Frank, ihr kennt euch gut, ihr wart ja auch Weggefährten sozusagen. Erzähl mal, was verbindet euch?
Frank kenne ich circa seit der B-Jugend, muss man dann sagen. Da erinnert er sich wahrscheinlich nicht ganz gern zurück. Damals haben wir gegeneinander gespielt und er hat dann verloren, glaube ich, im Halbfinale oder so. Von dem her, seitdem begleiten sich die Wege immer, haben sich immer wieder gekreuzt. Wir haben jetzt zusammen gespielt, er ist jetzt mein Co-Trainer. Irgendwie haben sich die Wege nicht richtig getrennt und jetzt wird er dann ab nächstes Jahr mein Cheftrainer werden.
Hat er dich zuerst angerufen, als er hörte, du spielst mit dem Gedanken, bei den Eulen aufzuhören, oder hast du auch aufgehört, weil du gehörtest, er geht nach Danzenberg, oder hatte das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun?
Ja, gefühlt hatte es mit dem einen, mit dem anderen gar nichts zu tun unbedingt, aber das hat sich dann doch irgendwie gepasst. Er hat mich dann irgendwann mal darauf angesprochen, ob ich mir nochmal vorstellen könnte, da nochmal ein Jahr zu spielen. Gerade von dem Hintergrund, von dem Aufwand, dass der geringer ist und er wusste, dass ich da schon kürzer treten will oder auch beziehungsweise muss. Und dann hat er mich gefragt, ob ich mir das da irgendwie noch vorstellen könnte, da nochmal ein Jahr mindestens mal dran zu hängen, mir das mal anzuschauen, ihn da auch so ein bisschen zu unterstützen. Und dann sind wir uns da eigentlich schnell einig geworden, ja.
Apropos Trainer, da müssen wir natürlich auch kurz sprechen. Auf deine letzten Tage, wollte ich fast sagen, bei den Eulen, gab es bei euch nochmal einen Trainerwechsel. Und mit Michael Biegler ist da jetzt ja auch einer, ich sag mal so, der Aufwand im Training ist sicherlich nicht weniger geworden, oder?
Nein, definitiv nicht. Er legt da einen großen Fokus drauf. Es sind sehr intensive Einheiten, aber man muss auch mal dazu sagen, er hat da schon ein Gespür davon, wie er die Mannschaft belasten kann, auch belasten muss. Von dem her, ja, der Aufwand ist sicherlich nicht geringer geworden. Trotzdem haben wir auch davor trainiert. Von dem her passt es dann schon.
Was ändert sich für dich als Kapitän bei einem Trainerwechsel?
Nicht unbedingt so viel. Ich sehe das immer als Mannschaftssport und von dem her bin ich immer weiterhin auch für ihn ansprechbar. Er fordert das auch ein von mir. Das ist für mich aber nicht unbedingt was Neues. Das hatte ich auch schon unter den anderen Trainern, die ich bis jetzt hatte. Von dem her nimmt er mich da schon viel in die Pflicht, was ich auch vollkommen in Ordnung finde oder auch will. Von dem her ändert sich jetzt nicht unbedingt so viel für mich.
Erklär mir mal für einen Außenstehenden, der nicht so ganz dicht dran ist, der aber auf den Kader guckt und sagt, das ist schon nicht schlecht. Was ist da los bei euch gerade, rein sportlich?
Rein sportlich, denke ich, kommt immer viel zusammen. Man muss sagen, uns fehlt so ein bisschen das positive Erlebnis, dass wir einfach mal können. Wir können alle Handball spielen, das ist jedem bewusst. Aber wenn du gerade so eine Abwärtsspirale drin bist, sich da wieder rauszukämpfen, das ist einfach schon ein Riesenschritt. Man muss dazu sagen, klar guckt man von außen auf den Kader, man muss aber auch sehen, dass wir sehr, sehr viele verletzte und angeschlagene Spieler haben, was da vielleicht auch einfach eine Rolle spielt.
Ja.
Wir jetzt mit sehr jungen Spielern spielen. Julius, der ist 21. Der hat bei uns riesen Verantwortung, dass der dann einen Fehler macht und mir ihm auch Fehler zugestehen muss. Das ist, glaube ich, selbstverständlich. Deswegen sind da Verletzungen spielen da eine große Rolle. Wir hatten ein paar Corona-Fälle. Das sind dann auch Nachwirkungen, wo dann einfach da dazukommen, wo dann so irgendwann mal dann plötzlich dann eine Niederlage dazukommt, mit der du so nicht rechnest und plötzlich da einfach so eine Abwärtsspirale drin bist, dir dann so ein bisschen das Selbstvertrauen fehlt. Du dann einfach zu viele Fehler machst und dann den Gegner damit eigentlich aufbaust, wo eigentlich dann gar nicht so gewollt war.
Das heißt, am Ende des Tages, wie auch wenn wir uns damit in den Bereich der Floskeln begeben, ist es auch eine Kopfsache?
Ja, auf jeden Fall. Muss man einfach dazu sagen, wenn man einfach dann vergleicht im Training und im Spiel, sind wir im Training wesentlich effektiver, sind im Training wesentlich weiter schon, als wir es jetzt im Spiel zeigen können. Von dem her ist es auf jeden Fall eine Kopfsache, klar, wenn dann da außen Zuschauer sind, wenn dann vielleicht Einflüsse von außen dazu nehmen, wo du vielleicht die Kommunikation nicht so mit deinem Trainer hast, weil da Lärm von draußen kommt. Klar ist dann ein anderer Druck da und du bist ein bisschen nervöser, machst dir vielleicht ein bisschen mehr Kopf, aber ja, das zeichnet ja auch unseren Handballsport einfach aus.
Wie wirkst du, auch nochmal zu der Rolle als Kapitän zurück, wie wirkst du da ein, also wie übst du sozusagen in Anführungsstrichen deine Führungsrolle aus?
Gut, das müssten wahrscheinlich andere wieder beurteilen, ob ich die so ausführe. Ich versuche es immer ansprechbar zu sein, ich versuche den Jungs da ein bisschen den Druck zu nehmen, ihnen zu sagen, dass sie Fehler machen können, dass Handball was Tolles ist, dass es Spaß macht, dass uns die Zuschauer hier bei den Eulen, egal wie wir spielen, solange wir da alles reinhauen, viel investieren, dass die uns die Fehler verzeihen und auch weiterhin hinter uns stehen, dass man sieht einfach, wie viele Zuschauer wir trotz der negativen Serie da trotzdem wieder in die Halle kommen. Das ist einfach beeindruckend und es macht Spaß, in diese Eberthölle da einzulaufen. Ich glaube, das muss man einfach den jungen Spielern wieder Bewusstsein schaffen und bewusst machen, dass das eine große Ehre ist und dass sie auch lächeln dürfen und Spaß haben dürfen und dass sie Fehler machen dürfen und dass wir das als Mannschaft ausfallen und dass es nicht der Druck auf ihnen, ihren Schultern liegt, sondern eher auf meinem, weil ich da gerne von weggehen würde, in den Druck nehmen will und ich dafür gerne vor die Mannschaft stehe.
Also nehmen die Fans das in Anführungsstrichen auch gut auf, weil du sagst auch, die Hölle ist da, die Leute haben natürlich nach Corona auch Bock, wieder in volle Hallen zu gehen.
Ja, ich glaube, das hat jetzt die Eulen oder diese Eulenfamilie seit Jahren ausgezeichnet. Deswegen fühle ich mich hier wohl, deswegen habe ich mich hier niedergelassen, weil das nicht nur eine kurze Aufnahme ist, wie jetzt, sondern das dann schon honoriert wird, wie wir uns investieren, wie viel Zeit wir da reinlegen. Ich glaube, das sehen die Zuschauer hier auch und dann verzeihen sie auch mal Fehler und ja, damit müssen wir umgehen, damit müssen die Zuschauer umgehen. Aber wenn man diese Unterstützung sieht, die wir einfach haben, dann ist es schon beeindruckend.
Wer hat dich am Anfang deiner Laufbahn so ein bisschen an die Hand genommen und war quasi so ein offenes Ohr für dich, damit du musstest jetzt sowas ja auch lernen?
Mein alter Trainer Ben Matschke, muss man da sagen, der mich ja schon Ewigkeiten begleitet hat, seitdem ich da als A-Jugendlicher damals in Konvestheim da rumgeturnt bin, war ja dann schon immer so ein bisschen Ansprechpartner. Klar muss man dann irgendwann mal seine Erfahrungen dann auch selber machen. Aber gefühlt hat man dann immer jemanden, mit dem man darüber reden kann. Klar, bei mir waren es dann auch meine Elternteile, mein Vater, mit dem ich mich da ausgetauscht habe. Aber so hat man gefühlt immer jemanden, den man da hat, ja, wo man sich auch mal ein bisschen auskotzen kann, wo man auch mal Dampf ablassen kann. So einen hat man immer irgendwie in der Mannschaft.
Du musst noch mal ganz kurz uns erzählen, man denkt theoretisch, wenn man an Gunnar Dietrich denkt, denkt man logischerweise an die Eulen. Salamander Stuttgart warst du am Start, aber du kommst gar nicht aus dem Südwesten. Du kommst eigentlich aus dem Bergischen.
Genau, geboren bin ich da. Ich muss sagen, so Gedanken oder Verbindungen habe ich eigentlich dorthin nicht so. Ja, ich fühle mich dann da schon eher bei Stuttgart wohl, weil ich da aufgewachsen bin. Von dem her habe ich da nicht unbedingt Verbindungen dazu, sondern bin dann schon eher im Süden. Bei Stuttgart-Leonberg da irgendwie, da fühle ich mich da verheimatet.
Man hört es auch ein bisschen.
Ja, gehört dazu. Den Dialekt liegt man, glaube ich, nie ganz ab. Von dem her passt es dann schon.
Und wie kam das dann trotzdem, dass du irgendwann in den Westen, in den tiefen Westen sozusagen gewechselt bist? Also du warst ja dann beim TuS eine Saison und Lemgo können wir auch in den, na, fast in den tiefen Westen zählen, oder? Da Lippland so. Man weiß, was ich meine.
Ja, das kam damals durch die Insolvenz, die wir da in Stuttgart durchlebt haben, dass ich da sozusagen weggehen musste, dass ich dann da eine neue Herausforderung gesucht habe. Und das hat sich damals dann so angeboten mit Essen, die damals aufgestiegen sind, dass ich da einfach schon meine Rolle gesehen habe und damals den Schritt dann auch gewagt habe, mal so aus dem Elternhaus raus. Ja. Und das hat dann schon relativ gut funktioniert, war dann sehr ungewohnt, gerade als junger Spieler dann da wegzugehen von der Heimat. Aber hat für mich dann eigentlich den richtigen Schritt gemacht oder den richtigen Sinn ergeben.
Dann ging es ja zurück, wieder zumindest Richtung Heimat, nach Friesenheim, bevor du nach Lemgo gegangen bist. Und das war auch der erste Aufstieg, oder? In die Bundesliga mit Friesenheim 2011.
Genau, damals hat mich Thomas König, hat mich in Konvestheim schon begleitet, hat mich damals dann angerufen, gefragt, ob ich wieder vorstellen könnte, unter ihm da zu spielen. Hat für mich damals absolut Sinn ergeben. Da ich nicht diese Einsatzzeiten, nicht diese Rolle dann in Essen gefunden habe, da wieder einfach einen Schritt auch ein bisschen zurückzumachen, die neue Herausforderung anzunehmen. Dann ist mir wieder Benjamin Matschke über den Weg gelaufen, Nils Brandt, wo ich von damals kannte, wo ich gewusst habe, ja, ich werde mich dort wohlfühlen. Jetzt sind ein paar Jahre dann schon mehr geworden, wo ich dann hier verbringe. Ja, war dann für mich einfach wieder ein Schritt zurück, aber auf jeden Fall dann der richtige im Nachhinein.
Von den drei Aufstiegen, die du mit den Eulen mitgemacht hast, was heißt der besonderste? Die sind alle immer besonders, aber wie soll ich es ausdrücken? Also der intensivste vielleicht, der...
Boah, ich glaube, das möchte ich mich überhaupt nicht festlegen. Ob es die Aufstiege waren, ich denke da eher an die Nicht-Abstiege, was, glaube ich, noch viel mehr prägender war für diesen Verein, für mich.
Okay.
Deswegen denke ich gar nicht so viel an die Aufstiege zurück, sondern eher an die Nicht-Abstiege, weil die für mich eigentlich viel prägender waren.
Weil die in gewisser Weise auch noch schwieriger zu erreichen sind, weil in der Bundesliga logischerweise die Eulen immer wieder als der krasse Außenseiter angesehen wurden, aber hat euch im Grunde nicht interessiert.
Ja, wir haben da schon, wir haben es geschafft, in jedem Spiel unsere Chance zu sehen. Wir haben es geschafft, in jedem Spiel daran zu glauben, dass wir gewinnen können. Das hat uns, glaube ich, ausgezeichnet. Von dem her, da am Ende dann noch viel auch vielleicht ein bisschen Glück dazu kam. Ja, muss man sagen. Aber ich glaube, dieses Glück haben wir uns erarbeitet. Von dem her waren die dann schon zum Teil überraschend, so am letzten Spieltag wegen einem Tor da nicht abzusteigen. Ich glaube, damit hat keiner gerechnet. Auch in dieser Häufigkeit, wo wir da nicht abgestiegen sind, ja, haben wir da schon Beeindruckendes geleistet, fand ich.
Klassische Frage in der Rückschau ist ja auch immer, was waren so die besten Spiele, wo hat es am meisten Spaß gemacht? Wenn wir damit mal anfangen, schönste Auswärtsreise, also worauf, auf welche Halle hast du dich immer sehr gefreut, wenn ihr auswärts unterwegs wart?
Ja, ich glaube, das ist jetzt auch nicht anders auf die großen Hallen. Ja, Kiel, Flensburg, ja, Magdeburg freut man sich schon besonders, weil es einfach schon besondere Spiele sind und du eigentlich so in der Regel nicht erlebst. Trotzdem muss ich sagen, ich fand die Heimspiele immer unglaublich spannend, unglaublich toll, weil du einfach diese Unterstützung von außen hast. Die Zuschauer, wie ich schon vorher gesagt habe, haben das einfach honoriert, dass du da Gas gegeben hast, auch wenn du vielleicht gar keine Chance hattest gegen Kiel, war die Halle voll. Die Zuschauer haben dich angebrüllt, haben dich nach vorne gepeitscht. Du hast da einfach immer noch mal ein paar Prozent mehr reinlegen können. Das hat mich dann schon immer gepusht und beeindruckt, was da dann doch alles möglich ist. Wenn du dann mal so ein Team wie Flensburg plötzlich daheim schlägst, wo keiner damit rechnet, ich glaube, solche Siege gerade daheim bleiben dann schon länger in Erinnerung. Ja.
Das gehört ja sicherlich auch zu den besten Spielen, die ihr so mitgemacht habt. Was war denn für dich persönlich dein bestes Spiel im Eulentrikot?
Boah, da möchte ich mich gar nicht drauf festlegen. Ich genieße jedes Spiel in diesem Eulentrikot. Und das ist ja auch jetzt der Fall. Das ist für mich unabhängig, ob wir siegen oder ob wir verlieren. Ich genieße es einfach, in diesem Eulentrikot aufzulaufen, in diese Halle reinzulaufen. Deswegen verbinde ich das gar nicht unbedingt mit einem Spiel, sondern ich verbinde das mit dieser Zeit, die ich hier einfach verbringe. Das ja überhaupt nicht mit einem Spiel, würde ich das sagen.
Aber kann Gunnar Dietrich genießen im Sinne von nach dem Spiel auch mal sagen, das war gut oder bist du sofort beim nächsten?
Ich bin immer, muss man dazu sagen, sehr kritisch mir selbst gegenüber. Deswegen mit dem Genießen. Ja, kann ich, gerade mit den Jungs genieße ich danach in der Kabine zu sitzen. Ja, vielleicht mal was anderes als Wasser zu trinken. Das ist für mich genießen, das ist für mich abschalten, mal den Kopf einfach mal durchlaufen zu lassen, an nichts unbedingt denken, dass das nach Siegen einfacher ist als nach Niederlagen, ist glaube ich auch klar. Aber das ist für mich genießen, die Zeit nach dem Training auch mal da zu sitzen, die Jungs anzuschauen, ja, das ist für mich genießen.
Ich frage auch, weil Benjamin Matschke, ich meine, das war bei Handball World, ein Interview gegeben hat, wo er auch gesagt hat, dieses Genießen, auch jetzt als Trainer logischerweise, ist unfassbar schwer. Du musst sofort nach jedem Spiel beim nächsten Step sein und er fragt sich, wie andere das zum Beispiel sehen, also auch ein Benno Wiegert. Hat er damit reingeholt? Magdeburg hat ja auch ein extremes Pensum. Wie ist deine Verbindung? Du hast ihn ja schon angesprochen zu Matschke. Ihr habt euch immer wieder auch getroffen, seid euch immer wieder über den Weg gelaufen, intensiv zusammengearbeitet.
Man muss sagen, dass ich ja Gott sei Dank, wenn ich jetzt mit Benjamin Matschke zugleich Spieler bin. Und als Spieler kann ich nach so einem Spiel abschalten, muss mir keine Gedanken machen, kann mit einem leeren Kopf ins nächste Training gehen. Und lass mich dort von meinem Trainer sozusagen ein bisschen berieseln, während ein Trainer sich da vorbereiten muss. Ein Trainer muss ausarbeiten, was für Ziele will er in dieser Woche erreichen? Wie will er diese Mannschaft besser machen? Das, glaube ich, hat ein Trainer noch einen ganz anderen Druck, beziehungsweise noch, muss sich noch viel mehr Gedanken machen.
Und, aber so ein Mindset kann sich doch auch auf die Mannschaft übertragen, oder?
Ja.
Sollte sich ja im besten Fall auch.
Ja, genau, deswegen. Aber wenn du dann einfach anguckst, du hast vielleicht dann Sonntagsspiel, hast dann am Montag schon wieder Training und dann kommst du einfach als Trainer dann schon oder als Spieler einfach mal in die Halle und sagst, hier, Trainer, unterhalte mich, nach dem übertriebenen gesagt. guck, dass ich Bock drauf habe. Ich glaube, deswegen hat ein Trainer nochmal einen ganz anderen Fokus. Und als Spieler genießt du das dann schon ein bisschen mehr, gerade nach dem Spiel, wenn du dann nicht zur Presse musst, nicht schon wieder vorausschauen musst, sondern als Spieler kannst du es dann schon ein bisschen mehr einfach genießen. Ja.
Aber nochmal zu eurer Verbindung. Also ist es dann auch so, du, wenn du irgendwann die Handballschuhe an den Nagel hängst, dass sie auch darüber hinaus befreundet bleibt?
Ja. Gibt bei mir immer ein paar Leute und Benjamin Matschke, weil du es angesprochen hast, ist eine ganz besondere Person für mich und es verbindet da viel, viel mehr als das Handball. Ich war Trauzeuge bei ihm, ich bin Patenonkel bei seiner Tochter und verbinde da gerade schon seit Convestheim irgendwie immer was. Wir laufen uns immer wieder über den Weg und jetzt gerade über den Handball hinaus ist er doch einer meiner engsten Freunde, muss man einfach so sagen. Und dann bin ich bei ihm öfters viel mehr beim Grillen oder wir haben viel mehr andere Themen als nur immer Handball. Ja, kann es da genießen, mal bei ihm im Garten zu sein Und er schmeißt den Grill an. Ich glaube, da verbindet uns viel mehr als Handball.
Hat er denn auch mal versucht, als er gehört hat, okay, du überlegst, bei den Aulen aufzuhören, ob du nicht nochmal eine Saison nach Wetzlar gehen könntest? Oder war das nie Thema?
Ich glaube, das ist keine Option. Man muss einfach dann schon realistisch sein, dass ich jetzt in einem Alter bin und auch nicht mehr diese Leistung bringen kann, die er da in Wetzlar braucht. Da kann ich mich dann schon ganz gut einschätzen. Aber ich werde es ihm mal anbieten. Vielleicht sieht er da auch. Aber ich glaube, er hat da schon die richtigen Jungs und hat eine entwicklungsfähige Mannschaft, muss man einfach sagen. Ich glaube, da würde ich nicht unbedingt jetzt mehr reinpassen.
Und manchmal werden ja auch so erfahrene Leute wie du jetzt, die auch als Kapitän gewirkt haben und Verantwortung übernehmen, so als Backup geholt, die dann fast schon in eine Trainerrolle mit reinschlüpfen. Da könntest du dir sowas mal vorstellen? Oder also nicht Backup, sondern generell mal Trainer zu werden, egal wo jetzt?
Hättest du mich das vor einem Jahr gefragt, hätte ich gesagt, nein. Mittlerweile muss man sagen, dass ich da auch irgendwie eine Entwicklung mache, vielleicht aufgrund des Alters, aber ich könnte mir schon vorstellen, da mehr Verantwortung zu übernehmen. Ja, als Cheftrainer sage ich zurzeit auf gar keinen Fall. So als Co-Trainer mal da meinen Beitrag zu leisten, kann ich mir durchaus irgendwann mal vorstellen. Mich richtig damit zu beschäftigen, hatte ich bis jetzt noch gar keine Zeit. Ich weiß, dass ich nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal aktiv auf der Platte sein werde. Von dem her richtig beschäftigt habe ich mich damit noch nicht, nein. Aber ja, ich könnte es mir irgendwann mal vorstellen, sicherlich, ja.
Dahingehend einmal die Frage, jetzt unabhängig von irgendwelchem Trainerdasein oder so, was für eine Art von Handball magst du für dich ganz persönlich? Was ist aus deiner Sicht ein richtig guter Handball, den deine Mannschaft spielen soll?
Ich denke, wir zeigen schon viel auf der Platte. Das nimmt man vielleicht noch nicht wahr. Wir haben, und das ist für mich immer das Entscheidende, da sind wir bei der Frage, wir haben eine richtig gute Abwehr. Wir haben gute Torhüter drin. Und das ist für mich, was auch Handball auszeichnet. Diesen Kampf, diese Leidenschaft. Und das glaube ich, können wir sehr gut über die Abwehr zeigen. Uns fehlt die Leichtigkeit im Angriff. Ja, daher würde ich mir gerne wünschen, einen schnelleren Handball, einen effektiven Handball. Ich finde da Magdeburg unglaublich beeindruckend, wie die das zeigen, dass du dazu die Typen brauchst, muss man einfach sagen. Da bin ich vielleicht nicht der Richtige dann im Angriff, aber ich will einen leidenschaftlichen Handball sehen. Ich will sehen, das wollen auch die Zuschauer sehen, dass man kämpft, dass man sich reinwirft. Und das ist für mich Handball und das ist für mich, was Handball einfach auszeichnet. Ich würde gerne bevorzuge eher den schnellen Handball. Und da ich nicht mehr der Schnellste bin, falle ich da wahrscheinlich nicht mehr rein, ja.
Das ist natürlich dann auch ein Vorteil, ne? Du musst nicht mehr die Saisonvorbereitung in der zweiten Liga mitmachen. Wobei in der dritten Liga, habe ich gehört, soll sie auch nicht so ganz leicht sein.
Ja, ich habe schon mal so ein bisschen einen Vorbereitungsplan von Frank Müller gesehen, was er davor hat. Ja, wird eine intensive Zeit trotzdem, ja.
Also kannst du dich nicht so ein bisschen da rausnehmen?
Will ich gar nicht, nee. Muss man ehrlicherweise sagen, ich will da auch einfach meinen Input. Das ist auch jetzt schon so, dass ich da einfach meine Leistung zeigen will, dass ich dieser Mannschaft gerecht werden will, dass ich diesem Verein gerecht werden will. Jetzt in Eulen, nächstes Jahr in Danzenberg. Ich will mich da gar nicht rausnehmen und sagen, hier, ich bin ein bisschen älter, ich mache da ein bisschen langsam. Nee, ich mag es, mich mit den jungen Spielern auch zu messen, mal die ein bisschen zu kitzeln, mal ein bisschen zu reizen. Auch daran habe ich gefallen.
Rubrik Zukunft des Handballs haben wir am Ende bei uns immer. Da frage ich danach, was dich aktuell am Handball so ein bisschen stört, sei es als eine Regel oder etwas, was auf der Platte passiert, kann aber auch drumherum sein. Was würdest du gerne ändern, damit der Handball noch weiter verbessert wird?
Ich finde es schwierig, was die Schiedsrichter für einen Druck haben. Ich würde gerne diese Schiedsrichter entlasten in gewisser Weise, weil die schon einen großen Einfluss auf unser Spiel haben. Für mich ist immer das Zeitspiel ein großes Thema. Muss ich diese Pässe dann zulassen zum Teil? Ich finde, die Schiedsrichter haben, und das wollen sie wahrscheinlich gar nicht, zu einem großen Einfluss. Ich würde gerne die Schiedsrichter da ein bisschen entlassen. Da ist immer die Frage, wie soll sowas gehen? Da habe ich leider auch keine Lösung. Das ist ein bisschen, aber ich würde gerne mehr Druck von diesen Schiedsrichtern nehmen.
Aber apropos Zeitspiel, findest du es gut, dass jetzt zum Beispiel die Regel auf 4 Pässe runtergeht?
Ich finde, es ist immer schwer, an Pässen festzumachen. Ich finde immer, dieser Druck danach, nach dem Zeitspiel, der ist das Entscheidende. Ich bringe mir nichts, wenn ich noch 4 Pässe habe und nur dastehe mit dem Kern nicht Richtung Tor gehe. Deswegen finde ich das mit den Pässen schwierig. Klar, es ist für die Schiedsrichter eine Erleichterung, weil sie sich irgendwie ein bisschen dran festhalten können. Aber für mich ist dieser Druck entscheidend und dann müssen die Schiedsrichter oder dürfen ja auch dann mal früher reinpfeifen. Ich weiß gar nicht, ob ihnen das dann so bewusst ist. Aber ja, ich weiß auch, was die Schiedsrichter, wie knifflig solche Entscheidungen sein können. Sei es, ist es ein Stürmerfoul, ist es kein Stürmerfoul. Ich möchte mich mal selbst vom Fernseher in Zeitlupe nicht daran festhalten oder festlegen. Von dem her würde ich gerne mehr den Puck von den Schiedsrichtern nehmen, ja.
Ja, finde ich cool. Zumal alle mehrere tausend Leute in der Halle alles besser wissen dann, ne?
So, und, ja, nicht nur die Leute, sondern auch die, und da nehme ich mich nicht raus, mich ja auch als Spieler immer dann ungerecht behandelt fühle, obwohl es gar nicht so ist. Aber du bist da am Kämpfen, du bist da am Fighten und klar siehst du das dann anders, als es dann die Schiedsrichter sehen oder als dann vielleicht auch die anderen Personen sehen, ja.
Ich habe vor 3 Tagen ein Oberligaspiel geguckt, wo, weiß ich nicht, 40 Leute in der Halle waren, eigentlich coole Stimmung, aber da habe ich auch überlegt, eigentlich ist es im Amateurbereich noch heftiger, weil da verstehst du als Schiedsrichter auch noch jeden Satz. Und bei 2.000, 3.000 Leuten ist es einfach eine Kulisse, die irgendwie schimpft, aber bei einzelnen Leuten, die dich direkt ansprechen, ich glaube, das auszublenden ist noch schwieriger.
Ja, vor allem machst du dir auch unbewusst wahrscheinlich irgendwelche Gedanken, obwohl, ja, wie gesagt, du sagst, dass das gar nicht so der Fall ist. Sind da plötzlich 40 Leute von der Heimmannschaft, dass die dann da mehr Einfluss nehmen als ja, die Gästefans, wo vielleicht nur einer da ist und es dann anders sehen und klar ihre Mannschaft dann mehr unterstützen, obwohl sie vielleicht auch innerlich wissen, dass es richtig war, was der Schiedsrichter gepfiffen hat. Ich glaube, da ist Einfluss oder ist da noch ein bisschen größer, ja.
Ja. Du kannst jetzt auch noch Einfluss nehmen. Die letzte Frage ist nämlich immer, wer soll mal ins zweite HBL-Update von all den Weggefährten, die du so hast in der zweiten Liga oder Freunde oder gegnerische Spieler, wer würde dich mal interessieren? Wer hat aus deiner Sicht viel zu erzählen? Wer müsste jemand im Podcast?
Ja, ich bleibe bei meinem Freundeskreis. Eigentlich könnte ich mal vielleicht einen Frank Müller vorschlagen, aber da der nächstes Jahr mein Trainer ist, will ich da nicht reinreiten, aber Philipp Grimm ist für mich eine unglaublich beeindruckende Person, der mich jetzt auch schon länger begleitet. Mein Kapitän damals war, jetzt mein Teammanager ist, der sehr, sehr offen ist, der sehr warmherzig ist und der auch, glaube ich, viel zu erzählen hätte, viel durchlebt hat. Deswegen würde ich ihn Philipp Grimm vorschlagen.
Wird notiert. Und für die Saison darauf dann der Herr Müller, wenn ihr mit Danzenberg aufgestiegen seid.
Das erklärst du ihn dann mit dem Aufstieg. ja, wenn ich dann nicht mehr unter ihnen dann die Vorbereitung mitmachen muss, dann kann er gerne dann Kommentare abgeben.
Na, guck mal, so wird ein Schuh draus. Ja, alles klar. Viel Erfolg erstmal, alles Gute für den Rest dieser Saison und dann ganz viel Spaß in der dritten Liga und nochmal Chapeau von einer sehr starken Eulenkarriere.
Ja, vielen, vielen Dank. Schön, dass ich da sein durfte.